Lobpreis schon manche Antwort gegeben ist, vielleicht auf die Frage, dann nehme ich mir doch mal raus, auch mal eine Frage zu stellen, so am Anfang. Und ich weiß nicht, ob ihr dahinter kommt, welches Fremdwort wohl hinter dieser Definition steckt, Bedenken durch kritisches Zweifeln. Welches Fremdwort könnte da wohl dahinter stecken? Bedenken durch kritisches Zweifeln. Genau, Skepsis. Ne? Skepsis, also kommt aus dem Griechischen, heißt Betrachtung oder Bedenken. Und gibt es auch ein Verb dazu, Skeptestei, schauen oder spähen oder betrachten. Ne? So schreibt es der Duden. Gegen eine gesunde Skepsis ist eigentlich nichts einzuwenden, oder? Die schützt uns vor allzu leichtgläubigen Verhalten oder auch Handlungen, zum Beispiel, dass mich Rheumadecken aufschwatzen lässt oder ein Zeitschriftenabo an der Wohnungstür oder so. Ja, mancher kennt das vielleicht, selber vielleicht in diese Falle getappt schon mal. Skepsis ist so schlecht nicht, aber ich kenne natürlich auch Leute, die übertreiben es dann ein bisschen. Ne? Die hinterfragen alles, ja, oft nur um des Hinterfragens willen. Ja, wenn ich jemand schon begegnet, ist mir schon, das ist unglaublich schwierig, dann mit solchen Leuten umzugehen, weil die selbst das Datum anzweifeln, wenn du denen das sagst. Ne? Da kann man sagen, was man will, sind immer dagegen, ne? Ja, ich bin dagegen, worum geht's? Und das liegt an manchmal einfach an ihrer Persönlichkeit, beziehungsweise es dient manchmal dazu, erstmal eine Persönlichkeit überhaupt zu zeigen. Und gerade in Bezug auf Glauben sind mir solche Menschen schon ab und zu begegnet, euch vielleicht auch, ja? Sagen oft nur deshalb nein, weil die sich eben nichts sagen lassen wollen. Ja? Wenn du mir das sagst, dann bin ich erstmal dagegen. Nun ist andererseits auch ein Glaubensding ja eine gewisse Skepsis nicht unangebracht. Ja, nicht alles, was so landauf oder landab in Literatur, Fernsehen oder Internet als Glaubenswahrheit angepriesen wird, ist wirklich eine. Nicht ohne Grund sagt uns Paulus ja auch, prüft alles und das Gute behaltet. Das geht ja in die Richtung. Und wenn das alle mal beherzigen würden, dann hätten solche Gruppen wie Zeugen Jehovas, Mormonen oder auch Scientologen erheblich weniger Zulauf. Ein verantwortungsvolles Prüfen und eine vertretbare Skepsis sind auf jeden Fall hilfreich, würde ich mal so sagen. Ne? Nickt mal, wenn ihr es auch so seht. Ne? Ist nicht verkehrt, dann ist Skepsis auch dazu haben. Ich habe mir mal so Gedanken darüber gemacht, weil im Johannesevangelium direkt im Anschluss an das Ostergeschehen von solch einem superkritischen Menschen die Rede ist. Ich muss vor uns bei dem Lied dran denken hier. Das ist so schön, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Ja, das passt genau auf den, von dem heute hier die Rede ist. Und Ostern ist ja noch nicht so lange her. Und es ist ja manchmal für uns auch mal interessant, welche Reaktion so die Geschehnisse von Ostern in Menschen hervorrufen können. Und deshalb möchte ich das mal mit euch anschauen. Und wir lesen dann mal diesen Text, der uns überliefert ist im Johannesevangelium Kapitel 20, ab Vers 24. Ich schalte mal ein, da haben wir es. Ne? Und Thomas, einer der 12 Jünger, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei. Also Jesus ist ja den Jüngern da erschienen, also als der Auferstandene und so. Und Thomas war nicht dabei. Und deshalb erzählten die Jünger ihm später, wir haben den Herrn gesehen. Doch Thomas zweifelte. Das glaube ich nicht. Ich glaube es erst, wenn ich seine durchbohrten Hände gesehen habe. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen und meine Hand will ich in die Wunde an seiner Seite legen. 8 Tage später hatten sich die Jünger wieder versammelt und diesmal war Thomas bei ihnen. Und obwohl sie die Türen wieder abgeschlossen hatten, stand Jesus auf einmal in ihrer Mitte und grüßte sie, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas, leg deinen Finger auf meine durchbohrten Hände und sieh sie dir an. Gib mir deine Hand und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Zweifle nicht länger, sondern glaube. Und Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus, du glaubst, weil du mich gesehen hast, wie glücklich können sich erst die schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Soweit der Bericht, die Überlieferung, die wir von diesem Geschehen haben. Und kann man schon erstaunt sein, ne? Einer der Jünger zweifelt. Und ich stelle mir das vor, wie so die ersten Hörer und, oder auch Leser dieses Evangeliums, als Johannes das so aus seiner Erinnerung heraus geschrieben hat, aus der Inspiration heraus, wie die ersten Hörer und Leser gesagt haben, was, einer der Jünger hat gezweifelt. Oder? Die Jünger, die Jesus persönlich kannten, die von ihm geprägt und gelehrt wurden, haben also auch ihre Krisen gehabt. Ja, so haben sie vielleicht gedacht, und das könnte uns ja auch durch den Kopf gehen. Ich finde es persönlich schön, dass die Bibel so ehrlich ist. Ja, und dass sie das nicht verschweigt. Auch daran merkt man, dass sie Gottes Wort ist, inspiriert von dem, der uns Menschen bis auf den Grund unseres Herzens kennt, oder? Er weiß, wie es uns Menschen geht. Die Bibel hat es nicht nötig, irgendwelche verlogenen Heldengeschichten zu erzählen, sondern sie will uns mit der Wahrheit helfen, unsere Krisen und Durststrecken zu überwinden. So würde ich das jedenfalls mal verstehen. Wir haben ja auch andere Berichte, ne? wenn Simon Petrus da erstmal lügt und so weiter. Ne? Und deshalb möchte ich heute mal die Überschrift setzen, im Zweifel für den, nicht Angeklagten, sondern für den Menschen. Ne? Im Zweifel für den Menschen. Das haben im Laufe der Kirchengeschichte offensichtlich nicht alle so gesehen, weil Thomas kommt zum Allgemeinen nicht so gut weg. Ja, das sagt schon der Beiname, Thomas der Zweifler. Wer hat das schon mal gehört? Thomas der Zweifler. Ne? Ja, kommt da nicht so gut weg. Das ist der, der nicht glauben wollte. Hüte dich, dass du so wirst wie Thomas. Haben wir vielleicht schon mal gehört. Wie kann der nur so kleingläubig oder auch so skeptisch sein? Ja, das steht also ein bisschen unausgesprochen oder auch nicht auch ausgesprochen im Raum. Und die Frage ist, war er das wirklich? War er kleingläubig? Ja, war er unwillig zu glauben? Ich möchte heute mal eine Lanze für Thomas brechen und mal besonders das Positive an ihm da auch betonen. Das gibt es ja auch. Ich weiß nicht, wer so weiß, Thomas, ja, wer da weiß, was über ihn gesagt ist, da war bisher gar nicht so aufgefallen. Ich glaube, das war so ein Durchschnittsjünger. Ne? Manche werden ja häufig erwähnt und manche kaum mal. Thomas gehört eher zu den Hinterbänklern und so. Und alle Evangelisten erzählen ihn unter die 12. Ja? Alle 4 Evangelien zählen ihn auf. Thomas war da dabei und so. Und er schien ein bisschen einen fatalistischen Hang zu haben. Ja, es ist genau 2-mal von ihm die Rede in den Evangelien. Das eine Mal, als Lazarus gestorben ist, ihr kennt vielleicht die Geschichte, ja, Lazarus ist ja gestorben und die Schwestern von Lazarus, die hatten ja nur die Hoffnung, Jesus käme doch und würde ihn heilen und gesund machen, aber Jesus hatte sich verspätet und kam nicht und Lazarus war dann begraben schon und so. Und sie erfahren das, die Jünger und Jesus erfahren das und da sagt Jesus, toll. Jetzt kann sich die Kraft Gottes richtig erweisen. Wir gehen jetzt dahin. Und Thomas ist der, der sagt, ja, lasst uns mit Jesus nach Judäa gehen und dort mit ihm sterben. Das ist Thomas. Das Glas halb voll. Ne? Also eine Stimmungskanone. So, ne? Außerdem stellt Jesus bei dessen Abschiedsrede im Johannesevangelium die Frage, woher sie denn wissen könnten, wohin er ginge. Und was Jesus dann zu der Selbstbezeugung veranlasst. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist das, was wir über Thomas erfahren, so in den Evangelien. Sonst gibt es da nicht viel. Er wird da auch nicht beschrieben von seiner Persönlichkeit her und so. Deshalb wissen wir jetzt gar nicht, ob er jetzt prinzipiell so ein kritischer Typ war, ja, oder ob ihm nur diese spezielle Situation jetzt unglaubwürdig vorkommt, dass Jesus da angeblich wieder erschienen wäre. Wenn man sich genauer an diese Situation hineindenkt, da in diesem Obergeschoss und Thomas kommt da dazu, zu den Jüngern, da kann man ihm das eigentlich auch gar nicht übel nehmen, dass er da kritisch ist und sagt, was habt denn ihr genommen? Das ist auch eine unerhörte Geschichte, die da passiert sein soll. Ja, Thomas hat es ja auch gesehen, dass Jesus tot war. Ja, er war zwar geflohen und so, aber das hat sich ja rumgesprochen und Jesus war tot und nun soll er wieder leben. Ja, das ist ja kein Wunder, dass er da Schwierigkeiten damit hatte, mit so einer Information umzugehen. Uns geht es da auch so, oder? Lasst mal eure christliche Sozialisierung hinter euch und denkt einfach mal, wie es uns da geht. Da soll einer gestorben sein und plötzlich wieder leben. Da kann man schon mal Schwierigkeiten haben mit so einer Information. Denn das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, das widerspricht all seinen und unseren Erfahrungen und auch unserem Wissen. Wer tot ist, für den ist doch alles zu Ende. Das ist doch, was wir wissen. Stimmt's? Wie kommt es aber nun, dass einige der Jünger an Jesus glauben und andere, also hier speziell Thomas, nicht? Die einen glauben, die anderen nicht. Diese Frage bewegt uns ja vielleicht auch in unsere Zeit, ja, in unsere Kontakte auch hinein, die wir mit Menschen haben. Wenn ich so mit Nichtchristen im Gespräch bin, dann sagt mir der eine oder andere dann schon mal, ich kann das nicht glauben. Stimmt, habt ihr schon mal gehört, oder? Ich kann das nicht glauben. Und auch in der Gemeinde haben wir ja verschiedentlich Menschen, wo wir den Eindruck haben, dass da der letzte Durchbruch des Glaubens fehlt. Woran liegt das? Der Ausgangspunkt unserer Geschichte des Zweifels ist ja, dass Thomas etwas sehr Einschneidendes verpasst hat. Ja, im Vers 24 haben wir gelesen hier, ist es jetzt weg, Thomas, einer der 12 Jünger, der auch Zwilling genannt wurde, war nicht dabei. Wo er auch immer war, ja, leider hat er etwas anderes zu tun gehabt, als Jesus sich den restlichen Jüngern gezeigt hat. Und er hat verpasst, dass sie etwas Unglaubliches, Umwerfendes erlebt haben. Es ist immer gut, in der Gemeinde zu sein. Ne? Kann immer was passieren, was man verpasst. War bei Thomas auch so. Ja, Jesus ist ihnen erschienen, er war auf einmal da, hat sie angesprochen, ja, hat seine Wunden gezeigt, sagt, ich lebe. Und die Jünger konnten das ja erst auch nicht glauben und haben sich gefürchtet. Ne? Wer diesen Bericht kennt, im Lukas-Evangelium steht das, ne? Jesus ist da unter ihnen und sie fürchten sich und sagen, oh, das ist ja ein Geist oder irgendwas. Ja, und Jesus muss ihnen sagen, nein, ich bin's. Also sie waren im Grunde nicht viel besser als Thomas. Ne? Niemand ist also bisher von den Toten zurückgekommen. Das macht die Unsicherheit mit diesem Ereignis so groß. Jetzt aber kommt Jesus unter die Jünger und zeigt ihnen damit den Sieg Gottes über den Tod. Etwas völlig Undenkbares, etwas Neues geschieht. Gott hat den Tod besiegt, indem er seinen Sohn, der für unsere Schuld gestorben ist, wieder lebt. Das kann man sich nicht ausdenken, oder? Das kann man sich nicht ausdenken. Aber Gott zeigt, dass er die Macht hat, dass der Tod nicht das Letzte ist, dass er stärker ist als der Tod, indem Jesus sich den Jüngern zeigt. Und als sie das begreifen, dass sie sehen, das ist Jesus, da haben sie sich wahnsinnig gefreut. Ja? Johannes schreibt das so schön, da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. So ein kleines Understatement. Ne? Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Kann man sich das vorstellen, was da los war plötzlich in diesem Raum dort, wo die waren? Plötzlich ist Jesus da, sie begreifen, Jesus lebt, in den sie getrauert haben. Ja, ihre ganze Hoffnung war ja, zerschmettert, war weg. Und jetzt ist Jesus wieder da. Da freuten sie sich, als sie den Herrn sahen. Die Angst vor dem Tod ist vergangen. Die Gemeinschaft mit Jesus hat niemals mehr ein Ende. Ja, diese lebendige Beziehung mit dem auferstandenen Jesus setzt sie frei von Angst und Unsicherheit zu wirklicher Freude und Begeisterung. Das ist den 11 Jüngern passiert. Die Frage, können wir das auch erfahren? Das ist die Frage, können wir das auch erfahren? Ich denke schon, ja, wenn man eine vergleichbare Begegnung mit Jesus hat, kommen wir noch dazu. Aber Thomas war eben nicht da dabei. Der war da nicht dabei. Und als er dann später kommt, erzählen sie ihm dann alle begeistert, was sie erlebt haben. Kann man sich vorstellen, oder? Wie das aus ihnen herausplatzt. Thomas, du hast was verpasst. Jesus lebt. Wir haben ihn gesehen. Ja, wir haben ihn berührt. Wir haben mit ihm gegessen. Was weiß ich. Toll. Das brennt in uns. Und auch Thomas sollte das hören, dass Jesus lebt und ihm neue Hoffnung geben kann. Thomas sollte das hören. Und auch wir dürfen das heute hören. Dafür haben wir diese Berichte der Augenzeugen. Ja, dafür haben wir die Menschen, die das erlebt haben in ihrem Leben, dass Jesus ihnen begegnet ist, die uns das erzählen, was das mit ihrem Leben gemacht hat. Auch wir dürfen das heute hören und wissen. Die Reaktion von Thomas muss die Jünger aber damals ziemlich abgelöscht haben, stelle ich mir so vor. Ne? Ja, die wissen gar nicht, was sie zuerst sagen soll. Und Thomas sagt, das kann ich nicht glauben. So, ja, kann man sich vorstellen, wie das ist. Er zweifelt das alles an. Ja, und da kann man doch sagen, das ist doch nicht die Art, wie man mit der Botschaft von dem auferstandenen Jesus umgeht. Ich kann das nicht glauben. Aber diese Erfahrung, Ja, hab ich gemacht und einige von euch sicher auch. Ja, dass dann, wenn du Menschen das voller Begeisterung erzählst, sie sagen, also schön, dass es dir hilft, aber ich kann damit nichts anfangen. Oder? Haben wir erlebt. Wir sind begeistert von der Gegenwart Jesu in unserem Leben. Ja, was er da tut, was er verändert, was da geschieht. Und wir erzählen das. Und, weiß ich nicht, kann ich nicht glauben. Die Frage ist, unser Auftrag dann gescheitert? Haben wir einen Fehler gemacht? Ja, haben wir nicht begeistert genug davon erzählt? Ja, haben wir ihnen da nicht genug zugetextet? Was weiß ich? Ich denke mal und behaupte, die Reaktion von Thomas und den Menschen heute, die das ähnlich sagen, ich kann es nicht glauben, ist ja grundsätzlich nachvollziehbar. Das ist doch nachvollziehbar. Ja, wir kommen mit einer Botschaft von einem, der gestorben ist und jetzt wieder lebt. Der für uns gestorben ist, ja, uns durch sein Leben auch wieder sagt, dass das Leben nach dem Tod möglich ist. Ich möchte Thomas nicht verurteilen. Er hört das und das löst erstmal nichts in ihm aus. Es ist gut und es ist wichtig, dass die anderen Jünger ihm das erzählen, was sie erlebt haben. Und es ist gut und es ist wichtig, dass wir das den Menschen erzählen um uns herum, was Gott in unserem Leben getan hat und was Jesus für eine Veränderung in uns gebracht hat. Das ist gut und wichtig. Und das bestreitet Thomas auch nicht, ja, dass er das gehört hat, dass das interessant ist. Aber er sagt, bloß weil ihr mir das erzählt, das löst in mir nichts aus. Ich brauche, dass Jesus mir selbst begegnet. Ich brauche da mehr als nur die Information. Da ist er doch ehrlich, oder? Ich finde das gut, wenn der ehrlich ist. Und sagt, mir reicht das nicht bloß, weil ihr mir das erzählt. In meinem Leben muss das selber passieren. Ja, das, ich finde, das sollte man mal positiv sehen. Auch bei Menschen, die uns dann so entgegenkommen, sagen, ich kann das nicht glauben, bloß weil du es mir erzählst. Ne? Es reicht nicht, nur irgendeine Information zu hören und wenn sie noch so sensationell ist. Es geht bei ihm, Thomas, bei uns, bei den Menschen, mit denen wir zusammen sind, geht es um mehr. Wenn Jesus lebt, dann kann er Thomas selbst persönlich begegnen. Das ist doch möglich, oder? Wenn Jesus lebt, dann kann er doch Thomas selber begegnen. Wenn Jesus lebt, dann kann er mir persönlich begegnen. Da kann er jedem persönlich begegnen, der ihn darum bittet. Das ist vielleicht die Frage. Ne? Thomas hatte eine Sehnsucht in sich, Jesus zu begegnen. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche, weil Glaube an Jesus nicht nur ein trockenes Fürwahrhalten einer Information ist. Ja, man kann Glaube ja auch so sehen. Ja, bisher habe ich das und das geglaubt, was weiß ich, ein Guru und so. Ne? Jetzt höre ich von dir, jetzt lebt das auch nicht schlecht. Ne? Und jetzt bin ich immer Christ. Aber Glaube ist mehr als ein trockenes Fürwahrhalten einer Information. Denn Thomas hatte, das sehen wir an ihm, eine ganz bestimmte Erwartung an diese Beziehung. Nicht bloß zu wissen, sondern auch zu erleben. Ja, Thomas kannte Jesus ja über mehrere Jahre. Er wusste genau, ja, wie der drauf war, ja, wie er gegessen hat, wie er gegangen ist, wie er sich bewegt hat, wie der Sprachklang war und so. Thomas kannte ihn ja. Er sagt, danach habe ich Sehnsucht, das wieder zu erleben. Und er brauchte das für sein Leben, Jesus persönlich zu begegnen, bevor er das glaubt. Kann doch jeder irgendwas erzählen. Es war diese Sehnsucht in ihm. Jesus, ich brauche dich. Und da stellt sich ein wenig die Frage an uns, wenn wir uns mit Glauben beschäftigen, vielleicht weil wir selber schon viele Jahre glauben, oder wenn uns das umtreibt, ist das was für mich? Ist diese Sehnsucht in uns da, Jesus zu begegnen, Gott zu begegnen, Antworten zu finden auf die Fragen, die mich umtreiben? Weil für manche habe ich den Eindruck, ist das auch eine Identitätsfrage. Ich bin, weil ich so viele Fragen habe. Die Fragen reichen mir. Da kann ich jeden auf die Nerven gehen und da bin ich wer. Habe ich die Sehnsucht in mir, Gott zu begegnen? Und sagen, es reicht mir nicht nur von Informationen, mein Leben abhängig zu machen, sondern ich brauche die Begegnung mit dir. Ja, ich finde das Bild so schön, ja. Ne? Ich brauche diesen Funken. Und Thomas sagt das, ja. Er will nicht aufgrund von irgendwelchen vorgefassten Dogmen oder vorgekauten oder vielleicht auch vorgelebten von anderen sein Leben auszurichten. Er braucht das selber. Er braucht das. Und auch wir brauchen diese persönliche Begegnung, die Thomas sich wünscht. Und das Erstaunliche in unserem Bericht ist, Thomas sagt ja sehr genau, was er da will. Ne? Also ich will meinen Finger in seine Wunden legen und so weiter. Ne? Und ich finde es echt erstaunlich, dass Jesus, ja, Sohn Gottes, ja, der Mitschöpfer unserer Welt, ja, der, dem alles unterworfen ist, ja, der Macht hat über alles. Und er lässt sich auf die Bedingungen des Thomas ein. Er sagt, okay, wenn das ist, was du brauchst, ja, wenn das dein Leben verändert, wenn dir das hilft, zu erkennen, dass ich der auferstandene Jesus bist, dann gehe ich darauf ein. Ja, er schimpft da nicht, also Jesus schimpft da nicht, er malt da auch nicht rum, das muss anders gehen oder so, sondern er geht auf den Wunsch des Thomas ein. Ja, er zeigt sich ihm und Thomas kann genau das tun, ja, seinen Finger in die Wunde legen und so. Denn Thomas braucht das. Er braucht diese persönliche Erfahrung, dass Jesus für ihn gelitten hat. Diese Vergewisserung, ja, du warst tot und lebst nun wieder. Jesus gewährt ihm das. Ja, liebevoll und vorbehaltlos geht er auf Thomas zu. Und das erst hat dessen Leben eine Wende gebracht. Und ich denke, auch für uns heute können wir das erbitten. Ja, wenn du Zweifel hast, ob das der richtige Weg ist, ob das die richtige Richtung ist, in der dein Leben gehen soll, wenn du Jesus erleben möchtest, dann sage ihm das. Dann sage ihm das. Ja, ich habe mit Menschen schon gebetet und gesagt, ich kann es nicht so richtig glauben, sondern lass uns beten, Herr, wenn es dich gibt, dann schenke mir das. Also diese Begegnung, jetzt nicht ein Mercedes oder so, ne? Sondern diese Begegnung mit dir. Sagt der Jesus nein, meint ihr? Sagt der Jesus, wenn jemand mit ehrlichem Herzen, Herr, ich möchte dir begegnen, ich möchte erleben, dass du lebst, würde da Jesus sagen, nein, macht er nicht. Denke nicht, oder? Denn das ist ja das, was er will. Jesus möchte ja, dass wir diese Sehnsucht haben, ihm zu begegnen. Wir dürfen ihm die Zweifel bringen, das gehört zum Glaubensleben dazu, das gehört zu einem menschlichen Leben dazu. Ja, dafür müssen wir uns nicht schämen. Hier scheint es auch manchmal so zu denken, Zweifel sind unzulässig. Wir sehen das hier an Thomas, Zweifel sind zulässig. Ja, wir müssen sie nur an der richtigen Stelle aussprechen. Mit dem wahren Bedürfnis, diese Zweifel auch zu überwinden und nicht sich im Zweifel einzurichten. Ja, Thomas hatte seine Zweifel, aber er hatte eine Sehnsucht danach, diese Zweifel zu überwinden, zu sagen, ich will durchbrechen, ja, zu einer Begegnung mit dir. Manchmal können wir sie Zweifel vielleicht auch nicht selbst eingestehen, ja, davon wird es auch nicht besser. Ich finde es so schön, wie David das auch betet, er ist sich dessen bewusst. Ja, und er schreibt, also da betet er im Psalm 139, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Ja, ich bin ein Mensch mit Zweifeln. Ich bin ein Mensch mit Glaubensunsicherheiten. Ja, ihr vielleicht auch, jeder Mensch. Aber wir wissen, wo wir hingehen können. Gott kennt uns, ja, bis auf den Grund unseres Herzens. Und ich darf meine Zweifel, so wie Thomas, sagen und sagen, Herr, das brauche ich. Und Gott kennt uns ja sowieso, dem müssen wir ja nichts vormachen. Ne? Wir müssen ja nicht sagen, oh, ich habe keine Zweifel, Gott weiß das sowieso. Und er kann mit unseren Zweifeln umgehen, ne? Darf ich heute Morgen mal sagen. Gott kann mit unseren Zweifeln umgehen. Wir müssen nicht die Angst haben, ihn zu überfordern, wenn ich jetzt zweifle. Da ist er auch nicht böse drüber. Ja, im Gegenteil. Komm zu mir, sag mir deine Zweifel. Das ist das, was ich in der Bibel lese. Ja, und dann lass sie auch von mir auch beseitigen. Die Frage ist, können wir das? Ja, mit diesen Zweifeln zu Jesus zu gehen? Aber ich darf dir heute nochmal sagen, wir haben es auch schon gesungen, Jesus lebt, er liebt dich und er will dir begegnen. Er will das gern. Und er kann das auch, weil er ja lebt. Das ist das Besondere, ja, was unseren Glauben gegenüber allen anderen Glaubensmodellen ja auszeichnet. Wir haben einen lebendigen Gott, der uns begegnen will. Amen. Wir haben einen lebendigen Gott, der uns begegnen will und der Interesse an unserem Leben hat. Das gibt es sonst überhaupt nirgendwo. Da gibt es immer nur Götter, die Interesse haben, dass wir uns um sie kümmern. Aber Jesus will zu uns kommen und sagen, was dich bewegt, das will ich in meine Hand nehmen und ich will das will das klären mit dir. Und ich will dir ein Leben geben, das bis in Ewigkeit geht. Also sprich es aus, was du zum Glauben brauchst und sei mal gespannt, was da passiert. Ich finde es interessant, also Thomas hat ja nun auf diese Freudenbotschaft und auf den Jubel so gesagt, kann sie nicht glauben, ne? Und wir lesen dann, 8 Tage später kam Jesus dann, hat sich dann auch Thomas gezeigt. 8 Tage, in denen sich Thomas mit seinen Zweifeln rumschlagen musste. Aber auch 8 Tage, in denen die Jünger, die anderen 11, den zweifelnden Thomas ertragen haben. Das muss man ja auch mal sehen. Die hätten ja auch sagen können, pass mal auf, wenn du das hier nicht glaubst, dann gehörst du nicht mehr zu uns. Such dir einen anderen Raum, eine andere Gruppe. Oder hätten sie sagen können. Sie haben das ertragen, mit ihm, dieses Fragen, dieses Bitten. Vielleicht haben sie für ihn gebetet, stellen wir so vor, 11 Leute, Hände auf Thomas, Herr, lass ihn das schauen, was wir gesehen haben. Ist doch okay, oder? Und nach 8 Tagen kam dann Jesus. Ist auch nicht immer so, dass immer gleich alles so instantmäßig läuft. Ne? Hier Gebet rein, da Erfüllung raus und so. Ne? 8 Tage hat es doch gedauert. Ja, aber er begegnet ihm das, was Thomas wollte, und er schenkt ihm diese persönliche Zuwendung. Und wir lesen das nach dieser Begegnung, nach dieser persönlichen Begegnung. Er hat gehört, er hat gebetet darum, ja, Herr, begegne mir, und dann nach dieser Begegnung sind die Vorbehalte des Thomas ausgeräumt. Mein Herr und mein Gott, sagt er. Er erkennt das. Und das brauchen wir auch. Alles andere ist Augenwischerei. Wenn wir mit Leuten über Glauben reden, ja, dieser Punkt muss irgendwo kommen. Ja, wir können den Menschen viel Information geben, wir können auch viel Information sammeln für uns jetzt, wenn wir das Problem haben. Aber irgendwo muss zu dem Punkt kommen, wo Jesus selber übernimmt. Und das können wir nicht mehr machen. Ja, wir dürfen da, wie die anderen 11 Jünger, wir dürfen gern beten dafür und den Herrn auch anflehen. Und ich weiß, bei manchen, für die ihr betet, sind es nicht nur 8 Tage, das sind es 8 Jahre oder vielleicht sogar 30 Jahre. Ja, aber Jesus hat seine eigenen Zeiten. Und es braucht ja auch diese Sehnsucht in dem, der zweifelt. Ja. Ich möchte diese Zweifel überwinden. Ja, aber wir sehen, dass die Vorbehalte des Thomas in Aussage, mein Herr und mein Gott. Ja, mein Herr und mein Gott. Und nun, nachdem er Thomas Jesus selber begegnet ist, das für ihn auch das alles verändert hat, kann er nun teilhaben an der Freude der Jünger. Jetzt versteht er sie. Jetzt jubelt er mit. Und das, was vorher völlig unmöglich schien, ist jetzt überhaupt kein Problem mehr. Ja, das ist ja immer die Frage auch, wenn du so mit Leuten über den Glauben redest und sagst, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich sage, das weiß ich, dass ihr das nicht vorstellen könnt. Konnte ich mir auch nicht vorstellen. Und dann bin ich Jesus begegnet und da war das alles gar kein Problem mehr. Dass jemand, der tot war, lebt. Dann klar habe ich damit ein Verständnisproblem, ich bin ein aufgeklärter Mensch. Aber dann bin ich Jesus selber begegnet und da ist es kein Problem mehr, oder? Muss man die Leute mal darauf hinweisen, wenn sie sagen, ich kann nicht glauben, weil das ist so schwierig zu verstehen. Wenn das schwierig zu verstehen ist, dann lange kein Grund, nicht zu glauben, sondern wenn man zum Glauben durchbricht, durch eine persönliche Begegnung, dann ist das Verstehen kein Problem mehr. Und Thomas hat sich dann auch Jesus absolut zur Verfügung gestellt. Ja, nach der altkirchlichen Überlieferung ging Thomas dann als Missionar nach Indien. Also das steht jetzt nicht in der Bibel, aber das ist als Überlieferung. Er ging nach Indien und hat einen Märtyrertod erlitten. Und die Thomas-Christen gibt es heute noch in Indien. Ja, es gibt da noch eine Thomas-Kirche dort. Also es hat sein Leben völlig umgekrempelt, diese Begegnung mit Jesus. Und diese Lebensveränderung durch die persönliche Begegnung mit Jesus ist also jetzt nicht an die Zeit der 12 Jünger gebunden, will ich nochmal sagen hier. Ne? Es ist nicht an die Zeit der 12 Jünger gebunden, dass es nur damals ging. Ja, es ist unverändert auch heute noch möglich, weil Jesus möchte uns ganz genauso begegnen. In Situationen, in denen wir wirklich im Fragen sind, ja, wo wir dringend eine Antwort brauchen, wo wir eine Sehnsucht danach haben. Herr, ich komme allein nicht klar, ich brauche dich. Das ist eine gewisse Vorbedingung, diese innere Sehnsucht. sich nicht zufrieden zu geben, damit irgendwo zwischen Baum und Burg zu sehen, wird schon irgendwie gehen. Viele leben ja so. Ja, da fragst du, dann glaubst du an Gott, ja, da wird es schon irgendwas geben. Und glaubst du, dass Jesus dich retten kann, ja, da habe ich ein Problem damit. Ne? Aber auch gar nicht das Bedürfnis, das zu klären. Das hat Thomas ausgezeichnet. Er hat gesagt, ich will das wissen. Also nicht wissen, ich will es erleben, hat er gesagt. Und dann ist das heute noch möglich, genauso bei uns. Ne? Und das ist die Frage, ist diese Freude noch da, dass Jesus lebt? Ja, lebst du die Hingabe noch, wenn du ihn erlebt hast? Und vielleicht ist auch da wieder mal Zeit für eine persönliche Begegnung auch, sich Zeit zu nehmen, Jesus die Fragen zu stellen, ja, die vielleicht aufgekommen sind, ganz ehrlich. Vielleicht sagt sich der eine oder andere auch, ja, wenn ich so damals wie die Jünger gewesen wäre, ne, also so Jesus selber begegnet wäre, der hätte mir seine Wunden da gezeigt, dann könnte ich auch glauben, ne, habe ich auch schon gehört. Ja. Aber es liegt nicht am sichtbaren Sehen, das sagt Jesus auch, es liegt nicht darin, dass wir das mit unseren materiellen Augen sehen, sondern Jesus möchte uns auf eine Weise begegnen, ja, die unser geistliches Leben verändert. Ja, wir sind ja nicht nur materielle Wesen, sondern wir sind auch Geistwesen. Und Jesus kann uns auf dieser Ebene sehr intensiv begegnen. Und das sagt Jesus auch gerade denen, gibt ja ein Versprechen, sagt die, die mich nicht sehen mit ihren Augen, ja, die sind besonders glückselig, sagt er, also heilig, ne? Hineingenommen in diese Gemeinschaft mit Gott, heißt es. So hat Jesus also auch Thomas aufgefordert, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Ja, nach einer modernen Übersetzung, zweifle nicht länger, sondern glaube. Und die Begegnung mit Jesus fordert unseren Glauben heraus, egal ob das sichtbar ist oder nicht sichtbar. Du kannst ja alles irgendwie wegdiskutieren. Ja, ich habe Jesus gesehen, es war bestimmt eine Erscheinung oder so. Ne, man kann das auch wegdiskutieren. Es geht darum, dass Jesus unser Herz begegnet. Ja, dass wir im Inneren verändert werden. Und das fordert uns natürlich heraus, aber es gibt uns im Leben eine feste Grundlage. Das gilt auch heute noch. Das Wunderbare an diesem biblischen Bericht über Thomas, ja, der Zweifler, ja, die manchmal so negativ gesehen wird, ist eigentlich, dass er uns diesen wichtigen Dreiklang nochmal bewusst macht. Vom Hören einer Information muss es zum Begegnen kommen mit Jesus selber. Ja, dass wir selber diesen Weg gehen, wenn wir Zweifel haben, und dass wir andere, die mit uns über Zweifel reden, dass wir in diese Begegnung hineinführen. Die sollen nicht uns begegnen, die sollen Jesus begegnen. Und dass aus dieser Begegnung heraus dann Glaube geschieht und Glaube entstehen kann. Finde ich wichtig nochmal, dass unsere geistlichen Vorväter uns das nochmal so mitgeben, dass wir das auch verstehen. Was auch wichtig ist, dass wir uns nicht mit oberflächlichen Dingen zufrieden geben, sondern ja, dass es darauf ankommt, in die Begegnung mit Jesus zu führen, entweder uns selber oder auch andere. Also, lege deine Zweifel Jesus vor, ja, formuliere diese Sehnsucht in dir, ich möchte begegnen, und dann glaub es auch. Ja, und wer auf diesem Weg ist, ja, geh ihn weiter, wir können dir gern helfen hier, komm einfach zu uns, dass wir gemeinsam da auch vor Jesus kommen und ihm das ehrlich vorlegen, wie es um dich steht. Ja, und dass wir diesen Weg in die Begegnung mit Jesus hinein gemeinsam gehen können. Amen.